einige von euch oder viele, die in einem christlichen Elternhaus groß geworden sind, sind auch mit biblischen Geschichten bekannt gemacht worden. Wenn ihr in der Adventgemeinde wart, so habt ihr in der Kindersabbatschule, so wie das damals hieß bei uns, Geschichten erzählt bekommen. Geschichten von Daniel im Feuerofen, von Jakob, Josef, vom sinkenden Petrus, von Jona. Und diese Geschichten sind für euch ganz wirklichkeitsnah und lebendig geblieben. Ich kann mich besonders an zwei Geschichten erinnern. Damals war es ja so, dass sie eigentlich nur erzählt wurden. Heute ist es ja etwas anders. Da versucht man, alle fünf Sinne anzusprechen. Das ist auch gut so. Zwei Geschichten aber, die haben wir nicht in der Kindersabbatschule gespielt, sondern zu Hause. Ich kann mich noch gut erinnern, ich weiß jetzt nicht, wie alt ich war, aber ich war im Bett meiner Eltern. Besser gesagt bei meinem Vater. Und da haben wir gespielt, zwei Geschichten vor allem. Das war einmal die Geschichte des sinkenden Petrus und die von Jona. Beim sinkenden Petrus war es natürlich so, dass dann die Wellen über mich kamen in Form der Bettdecke, unter die ich dann gedrückt wurde, und dann durfte ich laut schreien: Herr, hilf! Und die starke Hand des Vaters hat mich herausgezogen. Bei der Jona-Geschichte, die geht ja so ähnlich. Nur musste man da ein bisschen länger unter der Bettdecke bleiben. Natürlich nicht so lange wie in der wahren Geschichte, sonst wäre man wahrscheinlich erstickt. Aber es war dann auch so, dass man dann ausgespuckt wurde aus dem Maul des Fisches, sozusagen aus der Decke hinauskatapultiert wurde. Das sind Geschichten, die uns, also ich spüre das leibhaftig noch, wie das war. Die Geschichte von Jona, über die hätten wir heute wahrscheinlich etwas gehört, oder zumindest heute Nachmittag, aber ihr habt auch schon gehört, dass Lea Herbert krank geworden ist. Und ich werde heute also nicht über Jona sprechen, denn das wird im neuen Jahr dann sein, sondern über diesen sinkenden Petrus. Und wir lesen einmal die Geschichte und einige Aspekte wollen wir daraus etwas beleuchten. Ich habe verschiedene Übersetzungen mir angesehen. Es ist kaum ein Unterschied zu bemerken, außer in Kleinigkeiten. Von daher habe ich mich entschlossen, nach der ganz alten, altertümlichen Luther-Übersetzung zu lesen. Matthäus 14 und dort von Vers 22 an. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, dass sie in das Schiff traten und vor ihm herüberfuhren, bis er das Volk von sich ließe. Und da er das Volk von sich gelassen hatte, stieg er auf einen Berg allein, dass er betete. Und am Abend war er allein daselbst. Und das Schiff war schon mitten auf dem Meer und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen zuwider. Aber in der vierten Nachtwache, da kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und sprachen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber alsbald redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es? So heiß mich, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus trat aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, dass er zu Jesus käme. Er sah aber einen starken Wind, da erschrak er und hob an zu sinken und schrie und sprach: Herr, hilf mir! Jesus aber reckte alsbald die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: O, du Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Und sie traten in das Schiff, und der Wind legte sich. Die aber im Schiff waren, kamen und fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrlich Gottes Sohn. Ich glaube, wir identifizieren uns natürlich mit Petrus. Oder können uns zumindest mit Petrus identifizieren, und ich glaube auch, das fällt uns gar nicht schwer. Oft in unserem Leben befinden wir uns in Situationen, wo die Wogen, die Wellen und das Wasser über uns sind und wir dann in diesen Situationen eigentlich nur schreien und rufen können: Herr, hilf! Aber es ist noch ein anderer Aspekt in dieser Geschichte, das wäre so der negative Aspekt, diese Angst, diese Wellen, die uns hinunterziehen. Der positive Aspekt ist der, dass hier eine Rettergestalt ist. Eine Rettergestalt, die auf dem Wasser geht, die zu mir kommt, die mich rettet aus diesem Strudel. Tja, da müsste man natürlich schon an Wunder glauben können, wenn diese Geschichte eine Trostgeschichte sein soll. Jedenfalls, diese Geschichte beginnt so, dass Jesus die Jünger nötigt, ins Boot zu steigen, hinüberzufahren, wegzufahren, und er entlässt die große Menge, vorausgegangen ist die Speisung der 5000, und zieht sich zurück, geht ins Gebirge, um zu beten. So ist das immer bei Jesus. Er kommt aus der Stille ins Laute. Bei uns ist es in der Regel anders, selbst bei Christen. Also wir meinen, wir müssten jetzt die Sachen erledigen. Wir müssten die realen Fundamente des Lebens zuerst mal erledigen und lösen, und dann können wir uns dem religiösen Sektor zuwenden. Dann können wir das Alltägliche überhöhen. Wenn, dann. In der Regel ist es so, dass das Dann immer weiter hinausgeschoben wird, sodass das Dann überhaupt nicht mehr ein Dann ist. Ich möchte nicht schwarz-weiß wählen. Es gibt auch Unterschiede, oder es gibt auch die andere Seite. Ich kann mich an die Jugendzeit erinnern, als ich in der Adventjugend war. Ich habe gestern noch recherchiert. Der Jugendliche war genau 7 Jahre älter als ich. Er sagte, hat übrigens Musik studiert und dann auch Gesang. Er sagte: Wenn ich einmal berühmt bin, wenn ich einmal ein Opernsänger bin, dann lasse ich mich taufen. Und er wurde ein ausgesprochen berühmter, sage ich mal, Opernsänger. Er hatte ein festes Engagement an der Wiener Volksoper, feierte auch vor nicht allzu langer Zeit so sein 40-jähriges Jubiläum dort. Er hat auch auf vielen Bühnen, bekannten Bühnen der Welt gesungen. Und es war tatsächlich so, als er berühmt wurde, hat er sich taufen lassen. Das heißt, es gibt auch Ausnahmen, sage ich mal. Aber die Regel läuft immer so: Wenn das alles erledigt ist, wenn meine Fundamente des Lebens geregelt sind, dann. Ich sagte, bei Jesus ist es anders. Er kommt immer aus dem Zwiegespräch mit dem Vater und tritt hinaus. Von daher ist er das Gegenbild des bloßen Managers, der immer tätig ist. Nun, wir haben gelesen, die Jünger sind auf dem Meer, allein. Sie geraten in Seenot. Ich kann mir vorstellen, wie es ihnen in etwa ging. Ich war schon auch einige Male auf dem Wasser, in der Regel mit einem großen Schiff unterwegs, 2-3 Mal auch mit kleinen. Und da muss ich schon sagen, ich bin schon ein ziemlicher Angsthase. Ich bin einmal gesegelt, nicht selber gesegelt, aber als das Boot so schräg im Wind stand und der Wind an dem Segel rüttelte, da hatte ich schon unglaublich, war mir Angst und Bange. Hier waren aber Profis am Werk. Hier waren es Fischer. Und doch wird uns berichtet, sie waren voll im Stress, um das salopp zu formulieren. Sie erlebten das, was wir erleben seit der Himmelfahrt Jesu. Wir sind alleine. Der Herr ist für uns unsichtbar, entrückt. Wir haben das Gefühl, allein verlassen zu sein, müssen sehen, wie wir uns über Wasser halten, wie unser Lebensschifflein, das leckgeschlagen ist, wie diese Lecks wieder geflickt werden können. Wir müssen mit dem Leben fertig werden. Wir haben alles Mögliche im Kopf. Selbst die Hausfrau, die muss schauen, dass die Kartoffeln nicht anbrennen, wenn es draußen klingelt. Oder der Chef, der muss selber die erste Geige spielen und muss zugleich noch dirigieren. Wo ist es da möglich, dass man noch einen Gedanken an den Glauben verschwenden könnte? Und ist der Glaube nicht so etwas wie ein Gedanke? Aber in dieser Situation, der Fischer, die in Seenot sind, da glaube ich, da fassen sie keinen Gedanken mit dem Glauben. Da ist es so, dass sie andere Dinge im Kopf haben. Ich weiß nicht, ob es bei uns auch so Situationen gibt, wo wir sagen, jetzt glaube ich. Das sind bestimmt ganz wenige. Das sind vielleicht Situationen, wo wir auf einer Großkonferenz sind, wo eine bestimmte Atmosphäre ist, ein begnadeter Redner, wo wir sagen würden, ja, wenn jetzt der Himmel offen wäre, dann würde ich angenommen werden. Ich glaube. Oder es mag Menschen geben, die in der Natur irgendwo sind und die Schöpfung Gottes wahrnehmen und sagen, ja, jetzt glaube ich. Oder die, die musikalisch etwas versierter oder angehauchter sind bei einer Matthäus-Passion von Bach. Ja, jetzt glaube ich. Aber am nächsten Morgen, wenn es an der Tür klingelt, der Briefträger überbringt uns einen bestimmten Brief oder das Telefon klingelt, dann wird uns der erste Tiefschlag versetzt. Und es ist alles wieder wie weggeblasen. Nein, auf Glauben können wir in diesem alltäglichen Leben uns eigentlich nicht verlassen. Auch die Jünger in Seenot, glaube ich, leben nicht von ihrem Glauben. Sie wissen kaum noch, dass sie Glaubende sind. Sie haben einfach keine Zeit dazu, es zu wissen. Das ist primitiv formuliert, aber ich glaube, es ist so. Die Jünger leben nicht davon, dass Gott in ihren Gedanken wäre. Sie leben davon, dass Jesus Christus an sie denkt. Wenn wir das hohepriesterliche Gebet ansehen, wir kennen das zum Teil, dann glaube ich, dass Jesus, dass dieses hohepriesterliche Gebet nie aufhört, auch wenn unser Gebet aufhört, auch wenn unser Gebet versagt und verstummt. Ich glaube, die entscheidenden Dinge in unserem Leben zwischen uns und Gott passieren nicht in unserem Bewusstsein, in unserer Psyche, sondern im Herzen des Herrn. Nur hier gibt es Stetigkeit, hier gibt es Treue, hier gibt es Liebe, die an uns unablässig festhält. Was ist das für ein Trost, das wissen zu dürfen? Ich glaube, das brauche ich euch nicht zu sagen. Und nun kommt die vierte Nachtwache. Christus taucht vor unserem Lebensschifflein auf. Wie? Ganz plötzlich. Ich glaube, es gibt kein Leben irgendeines Menschen, der sich mit Gott eingelassen hat, wo das nicht so ist. Dass Gott plötzlich auftritt und auftaucht, aber verhüllt. Unerkannt. Für jeden von uns, glaube ich, kommt diese vierte Nachtwache. Der Text hier verrät uns mit keinem Wort, ob die Jünger darauf vorbereitet waren, ob sie ihn erwartet haben, ob sie an ihm gezweifelt haben. Wahrscheinlich haben sie ihn weder erwartet, noch haben sie gezweifelt, denn sie waren so wenig auf ihn gefasst, dass sie sagten, es ist eine Spukgestalt, eine Geistergestalt. Sie waren wahrscheinlich mit ihren Nerven so fertig, dass es vor ihrem inneren Auge einfach mit den Nerven durchgegangen sind. Es war jedenfalls ein Phantom. Und ich glaube, das ist auch ein Urmuster für unser Leben, dass in Schrecklichem, in Schönem Gott uns auch begegnet, unerkannt, maskiert. Wir waren auf ganz was anderes gefasst, aber in diesem oder jenem ist er uns erschienen. Wir würden die vierte Nachtwache ganz ungerührt und ahnungslos verstreichen lassen, wenn er nicht zu uns spräche. Erkennen tun wir ihn nie am Äußeren, aber an seiner Stimme. Habt keine Angst, ich bin es. Dieser Petrus nun ist irgendwie ganz begeistert. Er ist von diesem Augenblick unglaublich fasziniert. Er hat zum ersten Mal erlebt, wie das ist, etwas von der Gegenwart Gottes zu erfahren, um sie ja irgendwie zu spüren. Er erlebt so etwas wie Neugierde, wie Lust, mit diesem Neuen zu experimentieren. Er erlebt, wie es ist, sich auf dieses Abenteuer gegebenenfalls einzulassen. Er hat nicht nur keine Angst mehr vor der Gischt und vor den Wellen und vor den Wogen, sondern er kriegt sogar Lust, mit diesen Elementen zu spielen. Wie weit kann man mit dem Glauben gehen? Es juckt ihn, das Experiment zu machen. Er sagt: Herr, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Irgendwie ist das Ganze ein bisschen fantastisch. Wenn mich jemand fragen würde, ja, der ganz begeistert ist von seinem Glauben, ja, ich möchte jetzt mal ausprobieren, auf der Alster zu laufen, zu spazieren. So einen ähnlichen Fall hatte ich mal. Es war ein Schüler von mir, der, ja, wie soll ich formulieren, der ganz nüchtern war, der ein intellektueller Typ ist und war. Und er fragte mich auch dann so gewisse Dinge. Er war auch schon hier mal am Grindel, er hat dann studiert in Friedensau. Also es ist in dem Sinne kein Unbekannter, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich ihm geantwortet habe, aber jedenfalls habe ich ihm nicht so geantwortet, dass ich sagte, ja, probier das mal aus, Gott ist mit dir. Also ich habe ihn ein bisschen zurückgehalten, auch nicht ganz zurückgehalten, denn unser Glaube, der gar nichts mehr wagt, ist natürlich auch kein richtiger Glaube. Jemand, der immer nur sagt, dein Wille geschehe. Ja, was soll da denn passieren? Das wird auch ein eiskalter, farbloser Glaube. Der traut letztlich Gott gar nichts mehr zu. Jesus sagt zu ihm, gut, dann komm her, lauf über das Wasser. Ja, und Petrus scheitert. Er geht unter. Es ist, glaube ich, falsch, wenn wir sagen würden, na ja, gut, dieser Petrus hat den Glauben mit dem Mutwillen verwechselt. Ob es falsch gewesen ist, das weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen. Auch die Geschichte gibt das nicht her. Sie sagt auch mit keinem Wort, dass der Glaube nicht einmal tollkühn sein darf, waghalsig. Aber Petrus ist an einem einzigen gescheitert, an einem einzigen Faktor. Er hat auf die Wellen statt auf den Herrn geblickt. Und als er spürte, wie das H2O unter ihm nachgab, er Wasser in den Mund bekommen hat, da war das Bild des Herrn auf einmal völlig verschwunden. Und das war seine Katastrophe. Im Grunde genommen ist der Glaube nichts anderes, um es einfach zu formulieren, als eine Blickrichtung. Ein falscher Blick lässt uns im Abgrund versinken. Wenn ich zum Beispiel überlege, was alles passieren könnte. Wenn ich überlege, mein Unwohlsein, meine Stiche hier, die könnten vielleicht zu einem Infarkt führen. Das Kind, das geboren wird, das könnte vielleicht behindert sein. Was würde denn passieren, wenn ich durchs Examen fallen würde? wenn der Chef in Pension ginge und es käme ein anderer. Wenn ich auf all das blicke, was an bedrohlichen Möglichkeiten vor mir steht, dann saugt mich der Strudel der Angst in die Tiefe. Und dann kommt das Wasser nicht nur in die Luftröhre, sondern in die Lunge. Und das ist meine Katastrophe. Darum warnt der Herr immer wieder vor dem Sorgengeist. Denn Sorgen haben bedeutet genau das, was dem Petrus hier passiert. Dass ich auf die Wellen blicke, statt auf den, der über die Wellen geht. Der Glaube befreit uns natürlich nicht von Schmerzen und von Ängsten. Das Wasser ist immer noch da, die Gischt ist auch noch da, aber sie dürfen mir nichts mehr anhaben, denn ich bin von dem gehalten, dem Wind und Wellen gehorsam sind. Und der nicht nur die Herzen lenkt, sondern auch die Elemente, die Natur zu lenken vermag. Er kann mich nicht nur in der Krankheit trösten, er kann mich auch von der Krankheit heilen. Aber Petrus weiß das alles plötzlich nicht mehr. Vor wenigen Minuten war es noch glasklar. Er war noch bombenfest in dieser Situation. Wir kennen den Petrus ja. Aber es ist unfasslich, wie schnell Wolken heraufziehen, auch in unserem Leben. Und wie schnell Wolken die Sonne verdunkeln können und es wird auf einmal finster und kalt. Auch wirklich, wenn es um das Wetter geht, wenn wir da liegen, ich weiß noch, also der Urlaub ist nicht allzu weit weg. Sommer, Sonne, wunderbar. Eine Wolke, unglaubliche Kälte und Dunkelheit. So ist es auch in unserem Leben, wo eben noch Sonnenlicht war, Klarheit und Wärme können ganz schnell Finsternis und Kälte heraufziehen. Doch nun erreicht das Wunder der vierten Nachtwache seine volle Strahlkraft. Petrus ist von seinem Glauben verlassen. Aber der Herr ergreift ihn und hält ihn fest. Er hat zwar keinen Glauben mehr, aber er hat einen großen Herrn. Eine Hand, die ihn festhält. Das ist vielleicht das Letzte, was er zu denken vermag. Es ist wenig. Es ist so wenig, dass er nur noch schreien kann. Herr, hilf! Aber er hat noch die richtige Adresse. Kyrios ist das im Griechischen. Und Kyrios macht immer diesen Unterschied deutlich zwischen Herrn, Diener und Knecht. Herr, hilf! Aber dieses Minimum, dieser kümmerliche Rest seiner Tollkühnheit, das genügt für Jesus Christus, um ihn auftreten zu lassen, um ihn aktiv werden zu lassen und ihn in seine rettende Arme zu schließen. Jesus Christus ist größer als unser Glaube und davon leben wir. Er ist größer als alles, was zwischen ihn und uns treten will. Amen.